Philipper Kapitel 1, da lese ich die Verse 3 bis 26. Ich danke meinem Gott für alle Erinnerung an euch, alle Zeit in allem meinem Flehen für euch alle, und tue dieses Flehen mit Freude. Ich danke Gott für eure Gemeinschaft im Blick auf die gute Botschaft. Das Wort Evangelium bedeutet gute Botschaft. Vom ersten Tage bis jetzt, von eben diesem überzeugt, dass der, der in euch ein gutes Werk anfing, es auch zum Ziel führen wird, bis zum Tage Jesu Christi. So wie es für mich Recht, das heißt Pflicht ist, so über euch alle zu denken, weil ich euch im Herzen habe, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung der guten Botschaft, seid ihr ja alle mit mir meiner Gnade teilhaftig. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in dem Innern Jesu Christi. Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde, um zu prüfen und zu unterscheiden, was vorzuziehen sei, damit ihr für den Tag Christi durchleuchtet und fleckenlos seid und unversehrt, weil ihr nicht angestoßen und gestolpert seid, voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus entstehen, zur Verherrlichung und zum Lobe Gottes. Aber ich will euch in Kenntnis setzen, Brüder, dass es durch meine Umstände mehr zum Vorstoßen der guten Botschaft gekommen ist, so dass meine Fesseln offenbar geworden sind in Christus, und zwar im ganzen Prätorium und bei den übrigen allen, und die Mehrzahl der Brüder im Vertrauen zum Herrn, das aus meinen Fesseln entsteht, es umso kühner wagt, das Wort ohne Furcht zu sagen. Und jetzt haben wir einige Varianten, was die Handschriften betrifft. Hier ist eine Versumstellung eingetreten. Wenn in Ihrer Übersetzung die Versreihenfolge anders ist, dann kommt das noch ran, was jetzt gelesen wird. Nur ist die Reihenfolge anders. Etliche verkünden Christus auch aus Neid und Streitsucht, aber etliche tun es auch aus guter Gesinnung. Die einen bringen die Botschaft über Christus aus Ränkesucht, nicht aus reinen Beweggründen, meinen dabei, meinen Fesseln Bedrängnis hinzuzufügen, die anderen aber aus Liebe, wissend, dass ich zur Verteidigung der guten Botschaft gesetzt bin. Was denn? Wenn nur in jeder Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus als Botschaft weitergetragen wird. Und ich freue mich darüber. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dieses zum Heil ausgehen wird, durch euer Flehen und die Handreichung des Geistes Jesu Christi, nach meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn zu leben heißt für mich Christus, und zu sterben Gewinn. Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, bedeutet dieses für mich Frucht der Arbeit. Und was ich vorziehen soll, weiß ich nicht, denn ich werde von beidem bedrängt. Ich habe starke Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, was um vieles besser wäre. Aber im Fleisch weiterzubleiben, ist nötiger, euretwegen. Und da ich von diesem überzeugt bin, weiß ich, dass ich bleiben werde und zugleich bei euch allen bleiben werde, zu eurem Fortschritt und eurer Freude des Glaubens, damit euer Rühmen an mir in Christus Jesus reich sei durch mein Wiederkommen zu euch. Diese Verse 3 bis 26 sind sehr persönlich gehalten. Sie beschreiben die persönliche Beziehung des Apostels zu diesen Christen in Philippi. Im ersten Teil, in den Versen 3 bis 11, haben wir oder sehen wir, wie der Apostel Anteil nimmt an dem Ergehen in Philippi. In den Versen 12 bis 26 haben wir gehört, wie er sie Anteil nehmen lässt an seinem Ergehen und auch an dem Ergehen sonst in Rom. Wir waren gestern bis etwa Vers 7 oder 8 gekommen. Lassen Sie mich kurz noch hier überlappen bzw. ein wenig wiederholen und dann gehen wir über zu den Versen 9 bis 11. Der Apostel dankt Gott für jede Erinnerung an diese Gläubigen in Philippi. Und er ist fest davon überzeugt, dass die Gemeinschaft, die Gott hier hervorgerufen hat, fortgesetzt werden wird. Sie kommt aus dem, das Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Und er ist überzeugt, dass dieses Werk weitergehen wird. Vers 6 ist verschieden ausgelegt worden, verschieden angewendet worden. Schwierig ist in Vers 6 der Ausdruck bis zum Tage Jesu Christi. Denn Jesus ist noch nicht gekommen. Der Tag Jesu Christi ist der Tag seiner Wiederkunft. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde in Philippi fortlaufend bestanden ist bis heute und ob sie bestehen wird, bis Jesus kommt. Auf jeden Fall, die Leute, an die er geschrieben hat, sind gestorben. Dessen dürfen wir gewiss sein. Warum sagt er dann bis zum Tage Jesu Christi? Erwartet er die Wiederkunft Jesu Christi, bevor sie sterben? Hat er sich denn wieder getäuscht? So könnte man vielleicht denken. Und einige wären nur so zu schnell und zu schnell dabei, solche Überlegungen anzustellen, weil sie jede Gelegenheit suchen, einen Fehler in der Schrift zu finden. Aber man müsste erst solche Fehler beweisen, und das ist sehr, sehr schwer. Man kann dem Apostel, der jetzt längst beim Herrn ist, nicht einen Fehler unterstellen. Was heißt das bis zum Tage Jesu Christi, wenn die Leute schon jetzt bei Christus sind? Nun, der Apostel weiß nicht, wann Jesus kommt. Er weiß aber, dass wenn Gott ein Werk beginnt, er es auch bis zu Ende führt. Und ob sie leben oder sterben, der Herr ist in ihrem Leben. Wenn sie noch leben, ist der Herr in ihrem Leben an der Arbeit. Wenn sie dann sterben, dann sind sie so weit, wie sie sein werden am Tag Jesu Christi. Sollte aber Jesus kommen, während er und die Philipper leben, dann wird das erste Ereignis sein. Wichtig für uns, exegetisch, das heißt, wichtig ist für uns, wenn wir unsere Bibel lesen und verstehen wollen, dass wir an dieser Stelle uns dieses merken. Paulus schreibt so, wie wir denken sollten. Das heißt, wir sollten die Einstellung haben, die Paulus hatte, als er schrieb. Es geht nicht um eine bestimmte Lehre, zum Beispiel, glaubte Paulus unbedingt, dass Jesus Christus kommen werde, wiederkommen werde, während er lebte. Ich könnte Zitate anführen aus der Heiligen Schrift, die da belegen würden, dass er das nicht glaubte. Aber dazu nehme ich mir jetzt nicht die Zeit. Aber dieser Brief ist nicht nur für die Philipper geschrieben worden. Er ist für die Gemeinde Jesu geschrieben worden, für jede Generation seit jener Zeit. Und jeder von uns darf das zu Herzen nehmen, was er hier sagt. Wenn wir zuerst sterben, bevor Jesus kommt, dann ist das der Zeitpunkt, bis zu welchem Gott in unserem Leben an der Arbeit ist. Wenn aber Jesus zuerst kommt, so spricht jede Generation, nicht wahr? Jede Generation seit der in Philippi spricht so, sollte Jesus aber zuvor kommen, dann ist das der Tag, bis zu dem Gott in unserem Leben am Werk ist. Auf jeden Fall, welcher Tag zuerst kommt, der Tag meines Abscheidens oder der Tag der Wiederkunft, bis zu diesem Tag ist Gott an meinem Werk, am Werk in meinem Leben. Und ich darf wissen, dass er mich vorbereitet auf jenen Tag, wann ich ihn sehen werde. Interessant ist die Begründung der Aussage von Vers 6. Ich habe nicht die Zeit, auf die Einzelheiten einzugehen. Es ist etwas umständlich. Es würde jetzt fast eine Vorlesung bedürfen, um eine reine Exegese hier zu betreiben. In einer Versammlung wie dieser muss man sich mit vorläufigem und manchmal auch oberflächlichem begnügen. Aber es ist so, Paulus beginnt Vers 7 mit einem Weil. Entschuldigung, nein, inmitten der Vers. Er beginnt den Vers, indem er sagt, so wie es für mich Recht und Pflicht ist, so über euch alle zu denken. Das heißt, was er hier sagt, ist eine Schlussfolgerung, die er zieht, aufgrund dessen, was er über die Philipper weiß und dessen, was er über sie denkt. Und dann begründet er und sagt, weil ich euch im Herzen habe. Mit anderen Worten, um es kurz zu machen, Vers 6 setzt voraus, das heißt, Vers 6 ist eine Verheißung, die voraussetzt, dass die Philipper mitmachen. Wenn die Philipper mitmachen, so weitermachen, wie sie es bis jetzt getan haben, dann haben sie die Verheißung, dass es weitergehen wird, bis zum Tage Jesu Christi. Dies ist nicht eine einseitige Verheißung über die Bewahrung des Christen. Paulus begründet diese Zuversicht mit dem, was er über die Philipper weiß, und weil er sie liebt und dieses von ihnen weiß, kann er so sprechen. Ich weiß, das ist ein Geheimnis, das Zusammenwirken der Verantwortung des Menschen und das Wirken Gottes. Aber ohne dass wir jetzt alles hier ergründen, müssen wir sagen, dass die Schrift immer wieder beides betont. Und wie das nun letztlich aussieht, muss oft ein Geheimnis bleiben. Wir dürfen die Heilige Schrift nicht kürzen zugunsten einer ganz besonderen Lehre auf der einen Seite. Wir müssen sämtliche Schriftstellen in der Heiligen Schrift entgegennehmen und alles ernst nehmen. Egal, wie man darüber denkt, theoretisch. Wir kommen weiter zu Vers 8. Oder vielleicht sollte ich noch die Mitte von Vers 7 erwähnen. Sowohl in meinen Fesseln, das heißt, mit dem Wort sowohl, vielleicht ist ein anderes Wort in Ihrer Übersetzung, beginnt eine Aussage, ein selbstständiger Satz, für die, die interessiert sind, wie der Satz hier gebaut ist. Der zweite Teil von Vers 7 ist ein vollständiger Satz zwischen Anführungsstrichen, beziehungsweise könnte man auch sagen in Klammern. Das heißt, Vers 8 ist eigentlich die Folge, die Fortsetzung vom ersten Teil von Vers 7. Darf ich einmal diesen Satz lesen und den zweiten Teil von Vers 7 zunächst auslassen, damit man das mitkriegt. Ich fange an. Lese den ersten Teil von Vers 7 und gehe dann über zu Vers 8, damit wir die Verbindung haben. So wie es für mich Recht und Pflicht ist, so über euch alle zu denken, weil ich euch im Herzen habe. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in oder mit dem Innern Jesu Christi. Da hat er aber einen Gedanken hineingeschoben, um das zu explizieren, das heißt zu verdeutlichen. Sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung der guten Botschaft seid ihr ja alle mit mir meiner Gnade teilhaftig. Das ist ein schwieriger Satz, nicht leicht zu verstehen. Und ich bin nicht überzeugt, dass ich ihn in Vollständigkeit verstehe. Aber mir scheint, Paulus will Folgendes sagen. Während er weit weg von Philippi ist, in Rom und dort im Gefängnis ist, ist die Gnade Gottes bei ihm. Aber die Gnade, die bei ihm ist, die ist auch in Philippi tätig. Er zeigt die Verbundenheit, die er mit den Christen in Philippi hat, damit, dass er ihnen mitteilt, so scheint mir, schaut einmal, Gott hat nur eine Gnade, eine große Gnade. Und das spricht von der Einheit der Gemeinde Jesu, die ja Gegenstand seiner Gnade ist. Und ob das im Gefängnis in Rom ist, oder ob das eure Prüfungen in Philippi ist, wir stehen alle in einer Gemeinschaft vor einem Herrn, und dieser eine Herr ist uns allen gleichmäßig gnädig. Und wenn ihr an meine Fesseln denkt, dann ist das ein Zeichen dieser Gnade, die Gott mir zeigt. Diese Gnade, die er mir zeigt, wenn ich in Fesseln bin im Gefängnis, das ist dieselbe Gnade, die euch hilft, an mich zu denken und die auch euch hilft in euren Strapazen, in euren Schwierigkeiten. Es ist schön, darüber nachzudenken oder das zu einem einmal etwas zu Gemüte zu führen, dass der Herr eine große Gnade hat. Paulus betont das auch einmal in Bezug auf den Dienst in Epheser 4. Uns ist gegeben, einem jeden von uns, ein Maß dieser einen Gnade. Es ist nur eine Gnade zum Dienst da. Aber jeder von uns hat ein Maß davon bekommen. Das ist vielleicht nicht leicht für uns nachzuvollziehen in unserer technischen Zeit. Aber es lohnt sich einmal, über solche Verse nachzudenken. An einem Sonntagnachmittag oder an einem Abend, wenn man nicht zu müde ist von der Tagesarbeit. Man muss sich schon ein bisschen hinein versenken in solche Texte, um den Wert davon mitzukriegen. Nur das jetzt so zu sagen, erreicht nicht das, was man was dabei erreicht werden sollte in unserem Innern. Man sollte sich Zeit nehmen, über diese Gnade Gottes nachzudenken. Aber Paulus legt großen Wert darauf, dass es eine Gnade ist, die in Philippi tätig ist und die in Rom tätig ist. Vers 8 hatte ich gestern Abend schon berührt. Lassen Sie uns jetzt kommen zu der Fürbitte, die Paulus tut für die Christen in Philippi. Auch diese enthält persönliche Angelegenheiten. Denn Paulus ist dabei, Anteil zu nehmen an dem Ergehen in Rom, Entschuldigung, in Philippi. Und er hat eben gezeigt, wie er für sie dankt. Und jetzt will er zeigen, wie er für sie betet. Drei Verse besprechen diese Seite seines Interesses. Und um das bitte ich, dass eure Liebe zunehme oder reich werde. Das ist der kurze Satz, er wird dann vervollständigt oder verlängert, ergänzt. Aber Paulus betet, dass die Liebe der Philipper reich werde. Hier ist zweierlei eigentlich vorausgesetzt oder schon angedeutet. Bevor ich zum Wesen dieser Verse komme, muss dieses vorweggenommen werden. Erstens, Paulus betet in Bezug auf die Liebe. Wenn Paulus Fürbitte einlegt für die Christen in Philippi, dann spricht er von Liebe. In anderen Briefen kann er vielleicht etwas anderes erwähnen, aber an dieser Stelle scheint mir, spricht er sehr zentral. Denn die Liebe ist es, worauf es eigentlich im Christenleben ankommt. Das war immer so in der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Die Beziehung zwischen Gott und Menschen hat zum Inhalt, zur Substanz Liebe. Eine echte Beziehung zwischen Gott und Menschen besteht aus Liebe. Das war so, bevor der Mensch in Sünde fiel. Das war so, nachdem der Mensch in die Sünde gefallen war. Als das Gesetz kam, durch Mose gegeben, hat Gott erinnert an diese Substanz, dieses Wesentliche einer Beziehung zwischen Gott und Mensch. Denn was Gott Israel dort am Sinai sagt, ist das, was er allen Menschen sagt, sagt Paulus in Römer 3. Was Gott Israel dort sagt, sagt er allen Menschen. Was ist das Allererste, das Gott Menschen zu sagen hat? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Ja, Sie sagen vielleicht, wenn Sie Ihre Bibel sehr gut kennen, aber so steht es nicht in 2. Mose 20, denn da haben wir die 10 Gebote. Es steht dort nicht so wortwörtlich. Es steht dort in der verneinenden Form. Aber wenn Jesus nach dem ersten Gebot gefragt wird, dann zitiert er schon das erste Gebot, welches auch gleichzeitig das Wichtigste ist. Denn das ist hebräisches Denken, das Wichtige steht am Anfang. Und was dann folgt, ist oft in diesem ersten schon impliziert oder enthalten. Deshalb ist das erste Gebot nicht nur reihenfolglich das erste Gebot, sondern auch in der Betonung, in der Wichtigkeit. Aber dann zitiert Jesus aus 5. Mose. Aber ob ich sage, Sie sollen Ihre Frau lieben von ganzem Herzen, oder ich sage, Sie sollen keine andere Frau in Ihre Liebe einschließen, das ist dasselbe. Das eine ist die bejahende Form, die haben wir in 5. Mose. Das andere ist die verneinende Form, die haben wir in 2. Mose 20. Es kommt darauf an, dass wir alle unsere Liebe dem Herrn schenken. Er verdient sie. Und kein anderes Wesen oder kein anderer Gegenstand darf diese Liebe mit Gott teilen. Ich soll sie ganz dem Herrn hingeben. Und das ist immer so geblieben. Das Evangelium ändert an dieser Stelle nichts beim Gesetz. Das Gesetz wird zwar verändert, sagt der Hebräerschreiber, aber nicht an dieser Stelle. Was die Forderung des Menschen Gottes betrifft, bleibt sie dieselbe. Und wenn Paulus sagt, in Römer Kapitel 8, jetzt, dass der Geist gekommen ist, was macht er möglich? Dasselbe, was das Gesetz nicht vermochte. Was das Gesetz nicht vermochte, das tat Gott. Zuerst nahm er die Sünde weg, aber jetzt, wo das geschehen ist, wir haben Frieden mit Gott, davon hat er gesprochen, Kapitel 3 bis 5. Jetzt kommt er zum Leben des Christen als Christ und dann betont er den Heiligen Geist und sagt, der Heilige Geist macht jetzt das möglich, was das Gesetz nicht tun konnte. Und was ist das? Das vom Gesetz geforderte Richtige. Das ist es. Und was ist das? Paulus sagt es im Römerbrief selbst, Kapitel 13. Die Liebe ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Und es wird so bleiben in alle Ewigkeit. Die Beziehung des Menschen zu Gott und Gottes zum Menschen hat Liebe zum Inhalt. Deshalb ist dies das Gebot, das Jesus seinen Jüngern hinterlässt. Der Sinn des Evangeliums liegt hierin zusammengefasst. Und wenn er an Timotheus schreibt und sagt, man soll sich nicht zu sehr mit Randfragen beschäftigen, Geschlechtsregistern und solchen Dingen, dann sagt er, unsere Aufgabe ist es, oder die Aufgabe des Evangeliums kann zusammengefasst werden in diesem einen Thema, Liebe. 1. Timotheus 1. Der Auftrag, von dem dort die Rede ist, ist der Auftrag des Evangeliums. Die Fackel, die Paulus Timotheus weiterreicht. Und er sagt, hierum geht es in unserer ganzen Evangeliumsverkündigung. Es geht um die Liebe. Wenn jetzt gebetet wird, der eine für den anderen, dann sollten wir immer wieder darum beten. Und wenn hier in dieser Gemeinde aneinander gearbeitet wird, dann geht es darum, dass wir Gott von ganzem Herzen und einander von ganzem Herzen lieben. Es war Liebe in Philippi. Das ist das Zweite. Das wird hier auch vorausgesetzt. Erstens, es geht um die Liebe und das ist das Wichtigste. Und zweitens, Paulus setzt voraus, dass in Philippi Liebe war. Ich bete, dass eure Liebe, die da ist, reich werde. Sie ist vorhanden. Es ist nicht so, dass die ganze Gemeinde verzankt ist, nur weil eingedeutet wird, dass da einige Schwierigkeiten hier und da sind. Wer den Brief kennt, der weiß davon. Aber das ist nicht die Situation der ganzen Gemeinde. Die Gemeinde kennt die Liebe zueinander und die Liebe als Gemeinde zu Paulus. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass dieser Dienst, den sie als Gemeinde an Paulus getan hat, möglich gewesen wäre, wenn die Gemeinde ganz zerstritten gewesen wäre. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein solches Projekt hätte lanciert werden können. Aber sie waren treu in ihrer Beziehung zu Paulus und das setzt voraus, dass doch einiges an Treue gegenseitig da war. Aber es mangelte an dieser Stelle etwas. Paulus weiß darum und das wird so bleiben, bis Jesus kommt, dass wir Mängel haben. Und jetzt sind wir da an der Arbeit, diese zu ergänzen. Und jetzt betet Paulus, dass diese Liebe ergänzt werde. Wie tut er das oder womit soll sie ergänzt werden? Wir kommen jetzt zu etwas sehr Wichtigem in der Heiligen Schrift oder im Evangelium, nämlich, dass Liebe und Erkenntnis Hand in Hand gehen sollen. Liebe und Erkenntnis. Liebe soll reich werden, mehr und mehr reich werden. Woran? An Liebe. Die Liebe soll reicher werden, aber das genügt nicht. Liebe soll nicht nur an Liebe reich werden, sondern auch an Erkenntnis. Wenn man einen anderen Menschen besser kennenlernt, zwei Ehepaare lernen sich kennen, dann kommt man sehr oft auf die Frage, wie haben sie sich denn kennengelernt? Aber das ist eine euphemistische Formulierung für, wie kam das zur Liebe zueinander, nicht wahr? Das ist eine andere Formulierung. Wir fragen nicht direkt, wie ist eure Liebesgeschichte, sondern wie haben sie einander kennengelernt? Bisschen objektiver, bisschen nüchterner, nicht wahr? Aber schon diese Frage ist eine Frage, die man nicht jedem Fremden stellt. Ja? Wenn man einen ein bisschen näher kennengelernt hat und wir möchten mehr voneinander wissen, dann fragen wir, wie haben sie sich kennengelernt. Aber schon die Frage selbst ist ein Beispiel von dem, was man fragt. Denn wer stellt solch eine Frage? Der einen anderen schon zu schätzen weiß. Nun ist ganz typisch, wenn man einen anderen zu schätzen weiß, dass man ihn besser kennenlernen möchte. Die Liebe möchte kennenlernen. Und nun ist es so, dass die Liebe zur Erkenntnis treibt, aber die Erkenntnis dann wieder die Liebe fördert. Wenn zwei Menschen einander kennenlernen, dann lernen sie einander sich mehr lieben. Je mehr sie einander kennen, je mehr wird geliebt. So ist es auch mit unserem Herrn. Die Liebe zu Jesus will ihn kennenlernen, aber je mehr wir ihn kennen, je reicher wird die Liebe. Je reicher Liebe an Erkenntnis wird, je reicher wird Liebe an Liebe. Die Erkenntnis Jesu fördert die Liebe zu Jesus. Liebe fördert die Erkenntnis und Erkenntnis fördert die Liebe. Wenn Paulus also hier betet, dann betet er um das Wichtigste und dass diese Liebe ergänzt werde an Erkenntnis. Wir können hier denken an die Liebe zu Gott, die Gott kennenlernen möchte. Und wenn wir unseren Herrn besser kennenlernen, dann lernen wir ihn besser zu lieben. Aber wir können auch an die Liebe zueinander denken. Nur wenn wir an die Liebe zueinander denken, dann lernen wir nicht nur Positives kennen, nicht wahr? Dann lernen wir auch mit der Zeit Negatives kennen. Und da ist die Liebe natürlich herausgefordert. Kann diese Erkenntnis auch die Liebe fördern? Vielleicht ist es an dieser Stelle, dass Paulus besonders denkt, wenn er sagt, ich bete für euch. Gerade an der Stelle muss dann die Gnade ran, nicht wahr? Hier. Es braucht viel Gnade, wenn an der Stelle, wo wir einander kennenlernen, von der negativen Seite, dass die Liebe dennoch reich werde. Das möge der Herr uns schenken. Dass die Liebe besonders an den Stellen auch reich werde, wo wir einander von den Schattenseiten her kennenlernen. Das andere ist das Wahrnehmen. Dieses Wort kommt nicht oft in der Bibel vor, weder im Neuen noch im Alten Testament. Ich sage im Alten Testament, weil es da um die griechische Übersetzung geht. Wir haben eine Stelle in Jeremia. Aber es kommt wohl nicht oft vor. Wir haben eine Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 5, wo ein ähnliches Wort, dieses Wort in einer anderen Form vorkommt. Und das ist eine Hilfe, um dieses Wort hier zu verstehen. Denn wenn man nur diese Stelle hat, ist man wirklich aufgeschmissen als Exeget, das heißt als Ausleger. Wir wissen einfach nicht, was Paulus hier sagen will. Aber die Stelle im Hebräerbrief hilft uns. Vielleicht, ich kann sie zitieren. Am Ende von Kapitel 5 im Hebräerbrief sagt der Hebräerschreiber, dass es bei einem Christen so ist, dass er geübte Sinne haben sollte, dann ist er reif, geübte Sinne zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Ein junger Christ kann das schwer. Gerade das kennzeichnet einen jungen Christen, dass er oft nicht weiß, was soll ich machen? Ist das richtig oder nicht? Aber der Schreiber sagt, wenn man im Glauben wächst, in der Erkenntnis der Heiligen Schrift wächst, dann lernt man und ist geübt, zu erkennen zwischen Gut und Böse. Das heißt, anders formuliert, was dem Herrn gefällt und was ihm nicht gefällt. Das braucht Praxis, das braucht Erfahrung, das braucht Übung, aber es geht mit geistlichen Sinnen. Das heißt, es geschieht durch das Wahrnehmungsorgan des inneren Menschen. Und davon ist hier die Rede. Vom Wahrnehmen, von dem, was Sinne tun. Wir haben 5 äußerliche Sinne, die zu unserem äußeren Menschen gehören. Dazu gehören das Sehen, das Hören, das Riechen, das Tasten. Das sind Sinne, durch welche wir unsere Umwelt wahrnehmen. Nun gibt es im Geistlichen auch einen Wahrnehmungssinn. Und Paulus setzt voraus, dass die Liebe an dieser Stelle reich werden darf. Die Liebe will erfahren. Auch im Irdischen ist das so. Lieben Menschen einander, dann möchten sie gemeinsam etwas erleben. Sie möchten nicht nur einander besser kennenlernen, sondern einander erleben. Deshalb geht es dann zur Ehe. Wir sind mit dem Herrn eins geworden. Wir haben ihn kennengelernt, aber wir möchten ihn noch mehr kennenlernen. Und wir möchten seine Welt wahrnehmen, nicht mit den irdischen Sinnen. Das ist der Fehler, den viele Christen in unserer heutigen Zeit begehen. Wir haben keine Garantie, dass wir Gott mit unseren irdischen Sinnen wahrnehmen können. Deshalb ist es auch verkehrt zu beten, Herr, lass uns deine Gegenwart spüren. Wir haben keine Garantie dafür. Es ist müßig, so ein Gebet zu beten. Natürlich, wenn Sie das möchten, aber Sie werden wahrscheinlich nicht dieses Gebet erhört bekommen. Gott gibt sich nicht zur Verfügung, stellt sich nicht zum Spüren zur Verfügung. Wir wandeln im Glauben, im Vertrauen und nicht im Wahrnehmen mit unseren irdischen Sinnen. Aber wir haben heute sehr verbreitet die Auffassung, Gott wolle erlebt werden. Das ist nicht biblisch. Das heißt nicht, dass niemand Gott erlebt. Aber Gott selbst wählt die Menschen, die ihn erleben. Und nachdem die Offenbarung Gottes zum Abschluss gekommen ist, ist es nun müßig, das heute noch zu verlangen. Wenn das mal geschieht, dass man Gott spürt, nun, dann soll es so sein. Aber Menschen wie die 12 Jünger Jesu, die haben Jesus und somit Gott erlebt. Johannes sagt, wir haben ihn gesehen, sogar beschaut, wir haben ihn betastet, wir haben gehört und so weiter. Die haben mit irdischen Sinnen, mit ihren 5 Sinnen gleichsam, Jesus erlebt. Im Alten Testament gibt es Leute, die haben Gott bzw. seine Herrlichkeit gesehen. Mose darf von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen. Das waren Begleiterscheinungen innerhalb der oder in Verbindung mit der Selbstoffenbarung Gottes. Gott hat sich gezeigt, hat sich zu erleben gegeben, aber damit sie fest davon überzeugt sein sollten, dass er da sei. Nachdem nun Gott viele Tausende oder manche Tausende von Jahren immer wieder sich offenbart hat, in Wort und Tat, ist diese Offenbarungszeit zum Abschluss gekommen. Und heute leben wir von dieser geschichtlichen Offenbarung. Und wir erfahren Gott nicht vornehmlich mit den Sinnen, sondern mit dem Geiste. Und das heißt, dass unser Denken gefordert ist. Und das ist gerade das Letzte, was manche von uns tun möchten, nicht wahr? Wir sind denkfaul. Aber man muss es einfach wissen, das Christentum ist eine Sache, die es mit dem Kopf zu tun hat. Ja, Sie sagen vielleicht, ist es nicht eine Herzensangelegenheit? Das ist genau, was ich sagte. Ja, aber Sie sagten doch Kopf. Ja, ich sagte Kopf. Aber in der Bibel ist Kopf und Herz genau dasselbe. Das überrascht Sie vielleicht. Aber ich spreche jetzt in der Sprache der Heiligen Schrift und gebe dem Wort Herz eine schriftgemäße Bedeutung und nicht unsere übliche deutsche Bedeutung. Wir haben manche Vokabeln, die gebraucht werden, um biblische Wörter, hebräische und griechische, zu übersetzen, die aber eigentlich nicht ganz genügen. Ich weiß nicht, welches Wort besser wäre als Herz. Wir können es schon gebrauchen. Nur müssen wir das Wort Herz, wenn wir es in der Bibel antreffen, nicht von unserem Duden her definieren, sondern vom Zusammenhang der Heiligen Schrift. Und da erfahren wir, dass Herz auswechselnd gebraucht wird mit noch 2 anderen oder 3 anderen Ausdrücken: Seele, Geist und innerer Mensch. Herz ist der ganze innere Mensch. Das Entscheidende am Menschen, so wie unser Herz, organisch, das Blutorgan, das Entscheidende ist an unserem Leib. So ist der innere Mensch das Entscheidende am ganzen Menschen. In der Bibel denkt das Herz. Und es sind nicht 18 Zentimeter Unterschied, was die Entfernung betrifft, zwischen Kopf und Herz. Der Kopf, das Denkorgan, ist im Herzen. Und das Herz ist im Kopf. Das ist der ganze innere Mensch. Das ernüchtert etwas. Das heißt, das Christentum ist nicht so eine Herzensangelegenheit, wie wir das manchmal denken. Denn für uns hat Herz mit Gefühl zu tun. Aber Christentum hat es mit Denken zu tun. Warum ist das so? Weil das Christentum eine Wortangelegenheit ist. Als Gott sich Menschen offenbaren wollte, hat er gesprochen. Er hat gehandelt, er hat gezeigt und so weiter. Aber die Mitte, das Wesentliche war das Sprechen. Und als er sich selbst in die Welt stellte, dann hat er sich selbst die Vokabel oder den Namen Wort zugelegt. Johannes Kapitel 1. Das Wort war Gott und das Wort Gott wurde Fleisch. Jesus war Wort. Wenn Gott es mit uns zu tun hat, dann spricht er. Und das Sprechen erreicht, wenn es unser Ohr erreicht, unser Denken. Das Sprechen Gottes, das Reden Gottes wird mit unserem Gehirn aufgenommen. Und in unserem Denkvermögen muss es aufgenommen werden, muss es bedacht werden, wie Maria das tut. Es muss überlegt werden. Es müssen ganz bewusst nüchtern Konsequenzen gezogen werden. Deshalb ist es, dass die Schrift immer wieder dazu ermahnt, nüchtern zu sein. Das heißt, es braucht in unserem inneren Menschen, in unserem Geiste, ein Klima, eine Atmosphäre, in welcher das Reden Gottes ankommt. Wenn wir aber beschlagnahmt sind, sprich berauscht sind, von dem Tangenten, das heißt Greifbaren, das, was die fünf Sinne erreicht, von dieser Welt, wenn wir davon oder dadurch beschlagnahmt sind, dann hat unser Geist nicht mehr Platz für das Reden Gottes. Das muss erst verscheucht werden. Wir müssen verzichten auf den Umgang mit dem Irdischen. Es muss ein Freiraum geschaffen werden, der Stille, sodass der Geist sein Denkvermögen einschalten kann und dann hören kann, beziehungsweise sich befassen kann mit dem, was Gott spricht, was Gott sagt. Die Liebe muss reich werden an Erkenntnis und an nüchternem Wahrnehmen des lebendigen Gottes, und das geschieht in der Begegnung mit dem Wort. Liebe muss denken, sonst hört sie auf zu lieben. Und das Denken muss lieben, sonst hört es auf, das zu sein, was es sein sollte. Paulus betet, dass diese zwei Hand in Hand gehen. Wozu betet er das? Um zu prüfen, was vorzuziehen sei. Christen sind Menschen, die Prioritäten setzen. Christen sind Menschen, die nicht instinktiv leben. Auch nicht als Christen. Das ist wieder eine Aussage, die ich vielleicht etwas verdeutlichen muss. Wir Menschen sind nicht wie Instinktwesen, die vorher programmiert sind, zum großen Teil. Wir Menschen sind nur zum Teil programmiert, was die Instinkte betrifft. Es gibt einiges an unserem leiblichen Wesen, das läuft ziemlich mechanisch ab. Aber als Menschen handeln wir nicht so. Wie handeln wir? Wir nehmen Informationen entgegen. Diese Informationen werden betrachtet, werden überlegt. Und dann wird eine Wahl getroffen. Und entsprechend handeln wir dann. Sie sitzen jetzt auf Stühlen. In einigen Minuten ist diese Versammlung vorbei und dann haben Sie eine Entscheidung zu treffen. Die Alternativen sind Ihnen bereits bekannt. Sie können aufstehen oder Sie können sitzen bleiben. Und Sie dürfen so lange sitzen bleiben, das heißt, ich müsste jetzt erst fragen, wie lange das sein könnte. Ja. Und wenn das begrenzt ist, dann hätten Sie wieder eine neue Information. Und dann müssten Sie diese Information berücksichtigen in Bezug auf die Frage, wie lange wollen Sie auf dem Stuhl sitzen. Das ist sehr einfach, aber das ist ein Beispiel davon, wie wir aufgrund von Informationen handeln. Und wenn Sie dann aufgestanden sind, falls das Ihre Entscheidung war, dann müssen Sie sich entscheiden, in welche Richtung oder erstens, ob Sie sich bewegen werden oder stehen bleiben werden. Das tun Sie nicht alles so bewusst. Aber das sind alles Entscheidungen, die Sie sowieso treffen, nicht wahr? Das läuft schon ziemlich mechanisch ab, aber ist eigentlich nicht mechanisch. Es kann zerlegt werden in diese Schritte, und das sind alles intellektuelle Schritte, die Sie tun. Sie entscheiden, ob Sie sich bewegen werden. Und wenn Sie das tun wollen, Sie treffen die Entscheidung, sich zu bewegen, dann müssen Sie wählen, in welche Richtung das geschehen wird. Sie treffen jedes Mal eine Entscheidung aufgrund von Informationen. Und so ist das auch im Geiste. Viele Christen denken in der Sache mit Gott, ja, da ist es so, wenn der Heilige Geist uns einmal ergriffen hat, dann treibt er uns einfach. Und die, die vom Heiligen Geist getrieben werden, das sind Gottes Kinder. Nicht so getrieben. Nicht einfach beschlagnahmt und dann so geführt. Motorisiert oder wie ein Robot behandelt wird, gesteuert wird. Nicht so. Nein, im Geiste sind wir ein Gegenüber von Gott. Es ist nicht so, dass er uns beschlagnahmt und uns steuert, sondern er spricht uns an in seinem Wort und ich reagiere vom Wort her auf den, der von dem das Wort spricht. Ich bin ein Gegenüber von Gott. Und wenn der Heilige Geist in meinem Leben an Werk ist, dann bringt er mich dazu, dass ich als Gegenüber, als selbstständiges Wesen zum Handeln imstande bin. Das sagt uns Galater 5, Vers 22, die letzte Frucht des Geistes. Die Frucht des Wirkens des Geistes in meinem Leben ist Selbstverantwortung, Selbstbeherrschung, Verantwortung. Ich handle in Verantwortung. Das heißt, ich entscheide, wie ich jetzt Gott gefallen will. Nicht ist es so, dass ich ein Handschuh bin, wie ich das früher manchmal den Kindern habe deutlich machen wollen. Wir sind keine Handschuhe. Wir sind lebendige Personen im Bilde Gottes geschaffen. Und wir sind aufgerufen als Gegenüber Gottes. Und wir müssen entscheiden, ob wir lieben wollen, ob wir gehorsam sein wollen und so weiter. Gott treibt uns nicht dazu. Er drängt uns manchmal. Er zeigt uns das, was er wünscht. Aber wir müssen die Entscheidungen treffen. Deshalb ist Information sehr, sehr wichtig, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können, damit wir Prioritäten setzen können, Prioritäten, die den Willen Gottes darstellen. Denn es ist der Wille Gottes, der Priorität hat für mich. Ich muss jetzt wählen, was vorzuziehen ist. An zwei Stellen. Ich muss wählen, was gut ist im Gegensatz zum Bösen. Und da ist klar, wenn mir einmal klar wird, was gut ist und was böse ist, dann ist die Priorität gesetzt. Dann wähle ich das Gute. Aus Liebe zu Jesus und auch aus Liebe zum Nächsten. Aber es gibt eine andere Wahl, die schwieriger ist. Es gibt zwei Gutes, aus dem ich wählen darf. Und dann ist die Frage, was ist hier vorzuziehen? Und die Liebe zu Gott ist eine große Hilfe da, im Unterscheiden zwischen dem, was gut ist und dem, was besser wäre. Wenn ich meinen Herrn wirklich liebe, dann werde ich beten und dann werde ich es von ihm erwarten, dass er mir deutlich macht, in meinem Denken, bis ich die Entscheidung treffen kann. Ich treffe die Entscheidung. Er macht es mir klar in meinem Denken und dann treffe ich die Entscheidung, was vorzuziehen wäre. Denn es sind die Philipper, die diese Entscheidung treffen sollen, nicht Gott. Gott darf es ihnen zeigen, aber die Philipper müssen entscheiden, was vorzuziehen ist. Was dann? Was geschieht dann, wenn die Liebe an Erkenntnis zugenommen hat, an Wahrnehmen, hat sie sich betätigt und sie ist jetzt imstande zu entscheiden, was Priorität hat. Da sagt Paulus, damit ihr für den Tag Christi durchleuchtet und fleckenlos seid und unversehrt. Wir haben hier einige Wörter, einige Ausdrücke, die sehr interessant sind. Das eine Wort, das hier fleckenlos bedeutet, vielleicht haben Sie tadellos in Ihrer Besetzung. Lassen Sie mich etwas lesen aus der damaligen Zeit. Im alten Mittelmeerraum gab es ein sehr teures Porzellan, das in der Zubereitung bei nicht genau richtiger Temperatur schnell Risse bekommen konnte. Unehrliche Händler füllten diese Risse mit einem perlweißen Wachs, der wie echtes Porzellan aussah. Hielt man die Ware aber gegen das Licht, so sah man die dunklen Linien deutlich vom Wachs. Ehrliche Händler versahen ihre Ware mit dem Vermerk sine cera, das heißt ohne Wachs. Dieses reines Porzellan. Man konnte diese Vasen auch gegen die Sonne halten. Und dann hieß es Sonne geprüft. Eines Tages werden wir im Lichte unseres Herrn stehen. Die Augen unseres Herrn sind ja heller als die Sonne. Und wir werden einmal durchleuchtet werden. Wir werden an seine Sonne gehalten werden. Und da will Paulus, dass wir echt sind. Nichts einfach verschmiert, so vertuscht, offen. Nun gibt es viele Risse in unserem Leben, aber unsere Aufgabe ist es, diese Risse heute zum Herrn zu bringen und sie einzugestehen. Und manchmal muss der Herr vielleicht von Neuem beginnen, das ganze Stück zerschlagen, neu einschmelzen und neu anfangen. Das ist sein Privileg. Wie er das macht, das wollen wir ihm überlassen. Aber wir wollen nichts vertuschen. Wir wollen nichts verheimlichen. Wir wollen uns nichts vormachen und tun als ob. Wir wollen durchsichtig sein, lauter, echt, fleckenlos. Der Herr ist da an dieser Stelle am Arbeiten. Das nächste, damit wir für den Tag Christi unversehrt sind. Was heißt dieses Wort? Dieses Wort bedeutet unversehrt, weil man nicht angestoßen war oder stolperte. Weil ihr nicht angestoßen und gestolpert seid, deshalb unversehrt. Aber wenn man doch stolpert, dann kommt man zum Herrn mit seinen Wunden. Und dann heilt er, dann vergibt er. Und dann ist man wieder unversehrt, wie wenn man nie gestolpert hätte. So ist das. Wenn der Tag Christi kommt, dann wollen wir dort sein, wo der Herr mit uns Schritt hielt. Voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus entstehen, zur Verherrlichung und zum Lobe Gottes. Ernste Christen befassen sich manchmal mit dem Thema Frucht, besonders wenn sie Johannes 15, die ersten Verse lesen und auch ähnliche Texte. Da fragen wir manchmal, was ist eigentlich die Frucht, die ein Christ trägt? Ich habe mich auch mit dieser Frage befasst. Natürlich ist Galater 5, Vers 22 eine sehr klassische, wichtige Stelle für diese Frage. Es gibt aber noch andere Antworten. Und mir scheint, dass die Frage der Frucht nicht nur in Verbindung mit dem Heiligen Geist zu klären ist, sondern auch überhaupt mit der Dreieinigkeit. An dieser Stelle spricht Paulus nicht direkt, das heißt, er nennt nicht den Heiligen Geist, er spricht aber von derselben Sache, nur hier heißt sie Frucht Jesu Christi. Denn die Frucht des Heiligen Geistes ist die Frucht des Wirkens Jesu durch den Heiligen Geist. Gott wirkt durch den Sohn, der Sohn wirkt durch den Geist. Und alles Wirken des Geistes ist Wirken des Sohnes. Und Frucht des Geistes ist Frucht des Sohnes. Und Frucht des Sohnes ist Frucht des Geistes. Es ist das, was resultiert, was dabei rausschaut, wenn Gott am Werk ist in unserem Leben. Es ist Ergebnis. Ergebnis dessen, was Gott in mir erwirken, erzielen möchte. Was ist das aber? Irgendetwas, das Gott Freude macht. So sagt es Paulus. Wenn ich noch nicht im Himmel bin, noch nicht daheim bin, dann will ich hier leben und dem Herrn wohlgefällig sein. Ja, aber was ist das? Das müssen Sie studieren. Prüfen, was der Wille des Herrn ist, was ihm wohlgefällig ist. Das ist eine lebenslängliche Arbeit. Gott zeigt uns aber in seinem Wort eine ganze Menge von dem, was ihm wohlgefällig ist. Aber das ist es, was das Ergebnis ist. Oder man könnte es noch anders sagen. Eigentlich ist es die Christusähnlichkeit, welche auch die Gottähnlichkeit ist, zu der wir ja einmal geschaffen wurden und auch neu geschaffen worden sind. Wir sind geschaffen worden, um ein Bild zu sein. Und Gott ist durch Christus und den Heiligen Geist heute am Werk, um uns umzugestalten in das Bild Jesu, welches das Bild, das genaue Bildnis von Gott ist. Über Jesus erreichen wir wieder das ursprüngliche Ziel Gottes mit den Menschen. Durch Jesus, den Retter. Kolosser 1. Und nun ist dies das Wohlgefällige, dass wir so denken, handeln und sind, wie Jesus Christus es ist. Und deshalb wollen wir die Schrift erforschen, um zu sehen, wie Gott denkt und spricht und handelt. Denn wir wollen hier mitmachen, wenn Gott in unserem Leben am Werk ist. Aber wenn Jesus kommt, dann ist das Ziel, dass wir ihm ähnlich sind, dass wir rein sind, unversehrt und wie ein Baum voll von Früchten, die dem Herrn Freude machen. Das wolle der Herr schenken. Aber dazu braucht es sehr viel Gnade, nicht wahr? Aber die Gnade, die im Leben von Paulus am Werk war, die ist auch genügend für uns. Als Paulus in große Schwierigkeiten geriet, durch einen Dämon, der ihn schlug, dann hat er sich mehrfach an Jesus gewendet und gebeten, er möchte das doch wegnehmen. Und in dem Fall hat Jesus ihm bedeutet, er würde es nicht wegnehmen. Und dann hat er ihm eine Information gegeben, nicht einen Befehl, wie Luther übersetzt. Eine Information, auf die Paulus als selbstständiges Wesen nun entscheidend, das heißt mit einer Entscheidung, reagieren konnte. Was war die Information? An meiner Gnade hast du genug. So, fertig. Ich habe es dir gesagt, Paulus, du kannst jetzt machen, was du willst. Ich wollte dir nur sagen, an meiner Gnade hast du genug. Was war die Entscheidung, die Paulus traf? Er war sehr oft tief traurig, ganz unten. Das erzählt er uns. Aber jetzt sagt er, wenn das so ist, und Jesus fügte noch hinzu, die Begründung, weil meine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen wird. So sieht das aus, wenn die Gnade ausreicht. Denn die Gnade ist Kraft, in diesem Fall Kraft zum Leiden. So, jetzt ist Paulus dran. Was sagt er? Wenn dem so ist, dann will ich mich freuen. Ich will mich freuen, wann ich schwach bin. Ich will mich freuen, wenn ich verleumdet bin. Ich will mich freuen, wenn der Dämon mich schlägt. Denn dann bin ich schwach. Aber wenn ich einmal weiß, dass ich schwach bin, dann weiß ich, das, was Jesus mir eben gesagt hatte, denn das ist Gewissheit, dann weiß ich, dass seine Kraft als Gnade bei mir vollkommen ist. Und dann hat er die Entscheidung getroffen, Moment einmal, passen Sie gut auf, von Emotionen war hier nichts die Rede. Zuerst die Entscheidung. Aber als die Entscheidung getroffen wurde, kamen die Emotionen hinterher. Das wird so gewesen sein im Leben von Paulus. Aber wenn ich ihn richtig kenne, dann trifft er zunächst ganz nüchtern die Entscheidung, ohne dass er etwas fühlt. Dann will ich mich freuen. Denn wenn diese Situationen in mein Leben kommen, dann zeltet, so steht geschrieben, die Kraft Gottes über mir und um mich her. Im Deutschen sagt man, wir sind in einem Zelt. In Frankreich, wir sind unter einem Zelt. Beides. Ja. Unter dem Dach und um uns her ist Kraft, Gnade. Wo immer ich hinschaue, ist ausreichende Gnade, mit der Situation fertig zu werden. Zum Schluss, was heißt fertig werden? Es muss ein bisschen gedacht werden, ja? Das ist nicht so einfach. Was heißt fertig werden? Das ist eine schwere Frage. Wenn Sie einen lieben Menschen verloren haben, wie werden Sie damit fertig? Was heißt fertig werden damit? Zweierlei. Paulus sagt es uns. Ganz kurz. Fertig werden. Das heißt, wenn die Gnade das erreicht bei mir, was sie erreichen will, dann ist mein Vertrauen zu Jesus nicht angeknackst. Ich vertraue. Das Vertrauen leidet nicht. Ich brauche nicht an ihm zu verzweifeln. An meinem Leben kann ich verzweifeln, sagt Paulus, 2. Korinther 1, aber nicht an Jesus. Und zweitens, die Substanz darf unversehrt bleiben, die Liebe. Das sind die zwei Stränge in der Beziehung zu Jesus. Und Paulus sagt, es gibt nichts in dieser Welt, das diese zwei Stränge zum Abreißen, zum Durchreißen bringen müssen. Nichts. Die Gnade reicht aus. Alles andere kann gehen. Mein Haus, mein Auto, meine Lieben, alles. Denn ich brauche nichts, mit Paulus in Kapitel 3 zu sagen, ich brauche nichts als Jesus. Aber das will gelernt werden, nicht wahr? Wir wollen beten. O Herr, Wir haben jetzt viele Worte gebraucht, ob sie ohne Fehler oder ohne Sünde waren, wissen wir nicht. Wir bitten dich, Herr, dass du dieses reinigst und lass, Herr, das behalten werden, das von dir war. Wir haben viele Worte gemacht, aber du weißt, Herr, wo die Existenz ist, wo das Eigentliche ist in unserem Leben. Wir danken dir, Herr, dass wir im Glauben, im Vertrauen auf dein Wort sprechen dürfen und einander Mut machen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du am Werk bist in unserem Leben. Und ich bitte dich, Herr, fahre fort, im Leben eines jeden von uns zu wirken, sodass wir dir wirklich Freude machen und ein Stück dir ähnlicher werden. Amen.